ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR-Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute?
Es war schon einige Zeit als Gerücht im Raum. Seit vergangener Woche ist es bestätigt. Die Hamburger Traditionswerft Blohm & Voss wechselt den Besitzer. Mal wieder.
Neuer Eigentümer wird der Rüstungskonzern Rheinmetall mit Sitz in Düsseldorf. Der Waffenhersteller hat bisher keine Expertise im Schiffbau, setzt aber jetzt auf den Bau der grauen Schiffe.
Was genau dieser Verkauf für den Werftenstandort Deutschland bedeutet, was der aktuelle Eigentümer Lürssen abgibt und welche Pläne Rheinmetall hier in Hamburg hat, Stichwort Arbeitsplätze, das versuchen wir in den kommenden 2 Stunden zu klären.
Hier ist das Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3696. Ich bin Kerstin von Stürmer.
Und ich, Dietrich Lehmann. Moin.
NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Es ist später Sonntagabend, als der Rheinmetall-Konzern eine Eilmitteilung in die elektronische Welt schickt. Überschrift: Rheinmetall einigt sich mit Lürssen-Gruppe über Erwerb der Naval Vessels Lürssen, NVL, und wird damit zum Marinesystemhaus.
Rheinmetall als börsennotiertes Unternehmen ist verpflichtet, wichtige Dinge sofort der Allgemeinheit mitzuteilen, um Insiderhandel vorzubeugen.
Die aktuelle Konfliktlage zeigt, dass es auch im maritimen Bereich immer mehr auf militärische Durchsetzungsfähigkeit ankommt. Dem massiv steigenden Bedarf der Seestreitkräfte und den steigenden Budgets für die Beschaffung will Rheinmetall mit leistungsfähigen Systemlösungen entsprechen, die über eine hochmoderne digitale Infrastruktur verfügen und das komplette Spektrum abdecken.
So schreibt es Rheinmetall in der Nacht zum Montag. Das Düsseldorfer Unternehmen kauft sich ein in ein Geschäft, das bislang in Deutschland von der Lürssen-Familie geführt wurde. NVL, also Naval Vessel Lürssen, wurde 2021 von der Yachtsparte bei Lürssen abgetrennt.
4 Werften betreibt NVL in Norddeutschland. Die Peene-Werft in Wolgast, Blohm & Voss und die Norderwerft in Hamburg, dazu die neue Jade-Werft in Wilhelmshaven. Hinzu kommen internationale Standorte. Weltweit arbeiten für das Unternehmen etwa 2100 Menschen. Das Auftragsbuch ist prall gefüllt, mit rund 7 Milliarden Euro.
Rheinmetall dagegen kann als Rüstungskonzern auf eine mehr als 130 Jahre lange Geschichte zurückblicken. Der Konzern liefert Waffen, Munition und vieles mehr an ganz unterschiedliche Armeen. Aber im Schiffbau selbst war das Unternehmen bislang nicht aktiv. Das ändert sich jetzt, wenn die Kartellbehörden zustimmen.
Wie lange Rheinmetall und Lürssen hinter verschlossenen Türen verhandelt haben, dazu schweigen beide Seiten. Die ersten Gerüchte, die gab es Ende August. Rheinmetall-Chef Armin Pappberger versuchte da öffentlich noch abzuwiegeln.
Rheinmetall ist immer interessiert, sein Produktportfolio zu erweitern, aber viel mehr kann ich leider heute nicht dazu sagen. Wir reden erst darüber, wenn es Entscheidungen gibt.
Wenig später bestätigt Lürssen in einem Schreiben an seine Mitarbeiter aber, dass es Gespräche gibt. Die IG Metall oder die Betriebsräte sind nicht beteiligt. Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste, spricht sich aber schon länger für einen nationalen Champion im Marineschiffbau aus. Das Gegenmodell zur Zersplitterung mit vielen Firmen.
Die Situation ist auch so, dass alle Werften gemeinsam auch profitieren können, wenn wir es gut machen, wenn wir es vernünftig machen. Und dann brauchen wir nicht über Rheinmetall oder sonstige zu spekulieren, sondern die Firmen sind gefordert und die Bundesregierung. Klar ist, Standorte, Beschäftigung, Tarifverträge, die müssen sicher sein. Und dann schauen wir mal, ob diese Gespräche jetzt tatsächlich irgendwie weitergehen, anfangen, ob wir da dann auch involviert werden.
In der Nacht von Sonntag zu Montag dann die Einigung auf einen der größten Deals in der jüngeren deutschen Werftgeschichte. Wie viel Rheinmetall für die Marinesparte von Lürssen zahlt, darüber schweigen beide Seiten. Schätzungen zufolge dürfte der Kaufpreis aber deutlich über 1 Milliarde Euro liegen. Die Mitarbeiter von NVL erreicht die Nachricht über den Verkauf am Montagmorgen übers Radio oder übers Internet. Die meisten, wie hier bei der Peene-Werft in Wolgast, nehmen es gelassen.
Hauptsache geht weiter, ne? Hat keiner mit gerechnet, dass Lürssen das mal abgibt. Aber muss er ja wissen.
Ja gut, wir haben noch vorher auch für Militär gebaut.
ist doch, ne? Wir bauen ja deswegen keine Panzer, wir bauen ja trotzdem Schiffe weiter. Wir sind ja nur eine Werft und nichts anderes.
Wird sich zeigen, ob es besser wird. Aber da gehen wir mal von aus, immer positiv denken.
Wer sich öffentlich nicht persönlich zu Wort meldet, die Familie Lürsen und die Rheinmetallspitze. Rheinmetall-Chef Pappberger lässt sich zumindest schriftlich mit den Worten zitieren.
Man wolle zu Lande, zu Wasser, in der Luft und im Weltraum ein relevanter Akteur sein. Und die aktuelle Konfliktlage zeige, dass es auch im maritimen Bereich immer mehr auf militärische Durchsetzungsfähigkeit ankommt.
Und Friedrich Lürsen, der geschäftsführende Gesellschafter der Lürsen-Gruppe, gibt zu Protokoll, man halte insbesondere angesichts der verschärften Bedrohungslage eine Konsolidierung innerhalb der Verteidigungsindustrie für notwendig und für sinnvoll.
Und wir fragen gleich nach, wer genau ist eigentlich der Konzern Rheinmetall mit Sitz in Düsseldorf?
Rheinmetall. Lange Jahre arbeitete der Rüstungskonzern ohne großes öffentliches Aufsehen. Die Waffenschmiede war erfolgreich, aber in der Öffentlichkeit eher weniger gut gelitten. Nach der Zeitenwende und den Krisen in der Welt ist das anders. Deutschland muss verteidigungsfähig werden, so die Anforderungen der Politik. Und dazu gehört eben auch eine leistungsfähige Rüstungsindustrie. Schauen wir mal auf den Konzern mit Sitz in Düsseldorf. Und das tue ich mit meinem WDR-Kollegen und Rüstungsexperten Uli Uecker-Siefer. Wer ist eigentlich Rheinmetall?
Ja, Rheinmetall ist der größte rein deutsche Rüstungsproduzent, den wir in diesem Land haben. Airbus ist zwar größer, ist aber ein deutsch-französisches Gemeinschaftsunternehmen. Und dann kommt eben schon Rheinmetall. Ein Unternehmen, das es seit weit über 100 Jahren gibt, das immer dafür bekannt war, sogenannte Heerestechnik zu produzieren, also Panzer, Kanonen, Munition. Und das eben jetzt auch in dem Bereich der Luftfahrt vorgestoßen ist. Und das ist das, was jetzt noch fehlte, jetzt eben auch in den Marinebereich.
Wie steht's denn mit der Unternehmenskultur bei Rheinmetall? Lürsen hat sich immer darauf zurückgezogen, dass sie ein Familienbetrieb seien und außerdem im militärischen Bereich tätig. Deshalb war das Unternehmen verschlossen wie eine Auster. Wie ist das bei Rheinmetall?
Da ist es anders, denn das Unternehmen ist börsennotiert und hat damit Veröffentlichungspflichten, unterscheidet sich deswegen ganz grundsätzlich von diesen typischen verschlossenen Familienunternehmen, die es gerade im Rüstungsbereich auch in Deutschland gibt. Rheinmetall muss und deswegen sind sie inzwischen vergleichsweise offen.
Rheinmetall ist derzeit auf Einkaufstour im ganzen Land. Sind Sie denn in Norddeutschland schon fündig geworden, außer den Werften jetzt?
Also die Werften sind natürlich jetzt der große neue Schritt. Ansonsten hat Rheinmetall tatsächlich Produktionsorte, beispielsweise in Kiel und in Flensburg. Und das macht ja auch diese Werft übrigens so interessant. Also Rheinmetall hat einen riesigen Auftragsbestand an Panzern. Und die Panzerwanne, das ist sozusagen das Bottleneck, das können nicht viele so eine Panzerwanne aus dem entsprechenden Stahl bauen. Das kann aber eine Werft. Und deswegen ist sozusagen der eine Aspekt, ich werde jetzt Marinehersteller. Der andere Aspekt ist aber auch, in diesen Werftstandorten, die sind insgesamt 4 Stück, da kann ich im Zweifel eben auch Panzerwannen bauen, weil das, was so ein Schiffsbauer kann, das kann er eben auch im Panzerbau einsetzen.
Aber Schiffe sind schon was ganz Spezielles und die Expertise im Schiffbau, die fehlt ja eigentlich Rheinmetall.
Genau, und deswegen wollen sie damit jetzt einer von im Grunde dann auch zwei großen deutschen Schiffsbauern im Marinebereich werden. Das andere ist TKMS, also der Marinebereich von ThyssenKrupp, der ja wahrscheinlich auch an den einen oder anderen demnächst mal verkauft werden wird. Das ist ja auch eine Sache, jetzt wieder aus Blick von Rheinmetall, die aus deren Sicht Sinn macht. Sie stellen beispielsweise Kanonen her und Raketen. Sie sind im Bereich der Digitalisierung der Armee unterwegs, also viele Dinge, die man auch auf einem Schiff braucht. Und das ist so die Grundidee, die dahinter steckt. Man will ein sogenannter Systemanbieter werden, man könnte auch Vollsortimenter sagen, bei dem eine Regierung im Grunde alles einkaufen kann, was sie so für ihre Armee braucht.
Vollsortimenter im militärischen Bereich. Wie steht's denn mit kartellrechtlichen Fragen? Am 1. Januar soll Vollzug gemeldet werden, soll der Verkauf über die Bühne gehen. Das Kartellamt muss noch zustimmen. Wie steht's denn damit?
Ich halte das in diesem Falle für relativ unkompliziert, weil es gibt eben noch mehrere Hersteller von Kriegsschiffen in Deutschland. Insofern ist das dann kein Monopolist in diesem Bereich. In Europa gibt es ebenfalls noch genügend Anbieter. Also kartellrechtlich dürfte das aus meiner Sicht kein Problem geben.
Die IG Metall sorgt sich natürlich um Arbeitsplätze. Was ist denn da zu erwarten?
Eher Aufbau als Abbau. einfach weil der Bedarf in diesem Bereich riesig ist. Und um es mal ganz einfach auszudrücken, wenn man Metall verarbeiten kann, hat man im Rüstungsbereich gerade sehr, sehr gute Karten, einfach weil es einen riesigen Auftragsbestand bereits gibt und einen noch größeren erwartbaren Auftragsbestand. Beispielsweise in der Marine, da hat Lürssen mit seinem Marinebereich ja etwa 1 Milliarde gerade so an Umsatz im Jahr. Man rechnet aber von Seiten von Rheinmetall damit, dass da Aufträge in den nächsten, ich sag mal, 10 Jahren von bis zu 30 Milliarden kommen. Einfach, weil viele Schiffe in die Jahre kommen. Das gilt für die Bundesmarine, das gilt auch für die Marine anderer Länder. Also man verspricht sich da einfach einen sehr, sehr großen Markt. Heißt im Umkehrschluss, die Arbeitsplätze dürften erstens sicher sein und das ist typisch übrigens für die Rüstungsindustrie, in der Regel auch gut bezahlt. Denn das war ja lange so ein bisschen, ich sag mal, bah. Und da wollte nicht jeder hin und bei einem Rüstungshersteller arbeiten. Und deswegen zahlen die schon seit vielen, vielen Jahren besser als vergleichbare Branchen.
Das heißt, das Thema Tariftreue ist keins.
Sehe ich im Moment nicht. Es ist einfach so, da ist ein Laden, der hat Geld, der will sich vergrößern und auf der anderen Seite wollen viele dessen Produkte haben. Das heißt, unterm Strich wird da nicht geknapst werden am Lohn, weil es gerade überhaupt keinen Sinn macht. Die Arbeitnehmer haben da eine vergleichsweise starke Stellung.
Der Schiffbau bei Rheinmetall, der setzt aber jetzt voll auf das Geld vom Staat, sprich militärische Schiffe. Wenn das Geld mal nicht mehr kommt, was dann?
Das ist eine gute Frage. Das müsste man dann sozusagen in 10 Jahren nochmal thematisieren, denn das sind ja lange Zyklen. Wir haben jetzt gesehen, im Grunde seit der Wiedervereinigung wurde extrem wenig investiert und in Deutschland nochmal weniger als in anderen europäischen Ländern wie Großbritannien oder Frankreich. Also die sogenannte Friedensdividende, die ist in Deutschland besonders hoch gewesen und deswegen ist auch jetzt der Nachholbedarf größer. Und im Militärbereich, das geht ja nicht von heute auf morgen, so eine Lieferung. Das sehen wir ja gerade im Grunde schon traditionell bei den Kriegsschiffen. Es gibt oft jahrelange Verzögerungen, alles wird immer teurer. Das gilt ja nicht nur für deutsche Werften, das gilt beispielsweise auch gerade für die niederländischen Werften, die auch die Bundesmarine beliefern wollen. Das heißt, das ist jetzt erstmal eine Dekade, wo sehr viel produziert wird. Wenn sich die Weltlage entspannt, dann kann das Ganze auch natürlich wieder in die andere Richtung gehen. Danach sieht es aber im Moment ehrlicherweise nicht aus.
Der WDR-Rüstungsexperte Uli Uekersiefer über den jetzt Vollsortimenter im Bereich Rüstung, den Konzern Rheinmetall, der gerade dabei ist, den militärischen Teil der Lürssen-Gruppe zu kaufen.
4 Werften umfasst der Megadeal, den die Lürssen-Gruppe und der Rheinmetall-Konzern Anfang dieser Woche verkündet haben. Insgesamt geht es um Standorte in Wolgast, in Wilhelmshaven und hier in Hamburg. Der wichtigste dabei, Blohm und Voss.
Blohm und Voss, die Docks am Südufer der Elbe mit dem einstigen Schriftzug der Werft, gehören zu Hamburg wie Michel und Reeperbahn. In den inzwischen 148 Jahren ihres Bestehens hat die Werft gute, aber auch sehr turbulente Zeiten hinter sich. Hier ist ein Blick in die Geschichte.
Es ist ein schwieriger Start, den die Werftgründer Hermann Blohm und Ernst Voss im Jahr 1877 haben. Es zeichnet sich zwar eine Aufbruchsstimmung ab, die später als Gründerzeit in die Geschichtsbücher eingehen wird. Das erste Schiff aber, die Bark Flora, muss die Werft noch auf eigene Kosten und ohne einen Auftrag auf Kiel legen.
Das Schiff erweist sich dennoch als Erfolg. Schon 5 Jahre später liefert Blohm und Voss 5 Schiffe in 12 Monaten ab. Die Werft baut aber nicht nur Schiffe, sie baut auch Maschinen und hat eine eigene Reparatursparte. Eine Aufteilung, die sich über die nächsten mehr als 100 Jahre bewährt. 10 Jahre nach der Gründung hat die Werft bereits 1200 Mitarbeiter. Mit dem beginnenden Flottenrüsten im Kaiserreich erhält Blohm und Voss aber auch immer mehr Aufträge für Marineschiffe. Mehrmals pro Jahr läuft nun ein Schiff vom Stapel.
Die Sektflasche fiel, zerschellte am Bug. Unten kommt Bewegung in die Arbeiter. Letzte Stopper wird weggeschlagen. Drüben, jetzt ist eine Bresche geschlagen in das 3-4-fache Band von Barkassen und Motorbooten, die den Werfthafen nach außen hin absperrten.
Während des Ersten Weltkriegs werden auf Steinwerder auch U-Boote gebaut. Fast 100 Stück gleiten innerhalb weniger Jahre ins Wasser, ändern aber nichts am Untergang des Kaiserreichs. Die Jahre zwischen den Kriegen sind zunächst geprägt von Beschränkungen beim Bau von Seeschiffen, später von der Weltwirtschaftskrise.
1932 hat Blohm und Voss noch knapp 3000 Beschäftigte. Vom Dritten Reich dagegen profitiert das Unternehmen. Bei Blohm und Voss werden viele Schiffe gebaut. Tanker, Frachter, aber auch Kreuzfahrtschiffe wie die Wilhelm Gustloff, die zu Kriegsende nach einem russischen Torpedotreffer sinkt und tausende Flüchtlinge mit in den Tod reißt. Zum Stapellauf 1937 herrscht aber noch Aufbruchstimmung. Neben dem Werftchef Rudolf Blohm steht beim Stapellauf Adolf Hitler auf Steinwerder.
Ein Schiff liegt vor uns! Jetzt noch ein totes Gebilde, das nun einen Namen erhalten und von den Stapeln, auf denen es gebaut ist, in das Wasser hineingleiten soll. Ihnen, mein Führer, melde ich im Namen der Werft das Urlauberschiff Baunummer 511 fertig zum Stapellauf.
Es ist auch die Zeit, als die letzten Segelschulschiffe neben Kriegsschiffen und U-Booten auf den Helgen liegen, das legendäre Schlachtschiff Bismarck entsteht. Dock Elbe 17 wird im Auftrag der Marine errichtet. Während des Krieges werden Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene eingesetzt. Auf Steinwerder entsteht ein eigenes Lager. Hier kommen viele Menschen ums Leben. Bei der Aktion Gomorra, der Bombardierung Hamburgs 1943, verlieren zudem 2/3 der Angestellten und Arbeiter ihr Leben.
Bei Kriegsende liegen weite Teile der Werft in Trümmern, dazwischen auch viele unfertige Boote und Schiffe. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3, heute mit dem Blick auf die Werft Blohm und Voss, die Anfang 26, also in wenigen Monaten, zum Teil einen neuen Eigentümer bekommen soll. Die Lürsengruppe, der jetzige Eigentümer, trennt sich unter anderem von der Marinesparte der Hamburger Traditionswerft. Die Geschichte der 148 Jahre alten Werft war immer wechselvoll. Besonders 1945 war der Neuanfang schwierig.
Nach dem Zweiten Weltkrieg entgeht Blohm und Voss einer Enteignung nur knapp, muss aber nahezu sämtliche Anlagen demontieren und an die Alliierten als Wiedergutmachung abgeben. Schiffe darf die Werft zunächst nicht bauen. Nur mühsam hält sich das Unternehmen über Wasser, bekommt erst 1953 die Erlaubnis zu Schiffsreparaturen. Aber die Hoffnung kehrt zurück, wird sich später Rudolf Blohm erinnern, der Sohn des Mitgründers Hermann Blohm.
Wir haben im November 1954 die Erlaubnis zum Bau von Seeschiffen erhalten, können also jetzt wieder Seeschiffe in dem Umfang bauen, wie der Werftausbau es bisher erlaubt. Der Hamburger Senat, die Hamburger Bürgerschaft haben im Dezember 1954 beschlossen, der Werft Mittel für einen Wiederaufbau im beschränkten Umfang gegen die frühere Größe zur Verfügung zu stellen.
Rudolf Blohm krempelt noch einmal sprichwörtlich die Ärmel hoch und ist selbst im Alter von 70 Jahren täglich auf der Werft, damit der Neustart gelingt.
Wir haben Pflichten übernommen, die wir nicht abweisen können, die wir erfüllen müssen und an die wir unsere Kraft setzen müssen. Und ich kann nur der Hoffnung Ausdruck geben, dass es uns gelingen möge, die Treue und Zusammenarbeit von Belegschaft und Betriebsleitung auch in Zukunft weiter sicherzustellen.
Mit einem Kredit der Phoenix Rhein-Ruhr AG an die Werft und dem späteren Einstieg als Anteilseigner beginnt das Kapitel ThyssenKrupp. Der Stahlkonzern wird später die gesamte Werft übernehmen.
Blohm und Voss baut zwar die ersten Containerschiffe, muss in den 70er Jahren aber auch erkennen, dass die Werftindustrie in ganz Deutschland auf die Krise zusteuert, sagt Herbert Ali, der als Entwicklungsingenieur in den 90ern zu Blohm und Voss kam und später bis zum Geschäftsführer aufstieg.
Wir haben hier sicherlich in der letzten Krise in den 70er Jahren uns zu sehr darauf konzentriert, die Schuld für ein Abwandern von Produkten, Projekten nach Asien, in der sicherlich auch stattgefundenen Subventionen dort zu sehen. Fakt ist aber, dass da heute moderne Produktionsfabriken stehen, die sagen wir, wesentlich günstiger in größeren Mengen produzieren können, als wir es tun. Und damit ist das, was wir gesehen haben, Geschichte.
Hans Meggers kommt Anfang der 80er Jahre zu Blohm und Voss, wird als erfahrener Nautiker schließlich Werftkapitän des Unternehmens.
Die ganze Sache so beim Docken oder so, da ist ein Schiffbauingenieur eigentlich besser dran, weil der kennt die Festigkeit des Schiffes, der weiß, wo man ein Schiff abstützt und. Das gehört alles dazu. Aber andererseits eben mit den Leuten an Bord so, sag ich mal, das ganze Gespräch führen, wie sowas abläuft Und das ist natürlich dann von Nautiker zu Nautiker sind das bessere Voraussetzungen.
Es sind bewegende Jahre, in denen Meggers bei Blum und Voss als Werftkapitän der oberste Nautiker der Werft ist, das Ein- und Ausdocken leitet, Schiffe erprobt. Sein vielleicht schwerster Job aber fordert Anfang der 90er Jahre weniger den Nautiker Meggers als den Menschen. Weil die Werft rote Zahlen schreibt, der Schiffbau wieder einmal in einer schweren Krise steckt, muss er sich von vielen Mitarbeitern trennen.
Allein in meiner Abteilung war es so, dass wir 2/3 entlassen mussten und 1/3 konnten wir behalten. Und das war grausam. Das war wirklich grausam. Ich meine, es gibt immer Kandidaten, wo man sagt, na, tschüss. Ich wünsche dir alles Gute, aber nicht hier mehr. Mal ein bisschen sarkastisch gesagt. Aber es gab der größte Teil, das waren gute Leute. Und die waren, wenn die einen angucken, und ich konnte nicht anders sagen, als es ist so, ich kann es nicht ändern. Das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm.
Es bleibt bei weitem nicht der letzte Stellenabbau. Mit der weltweiten Wirtschaftskrise gerät auch Blum und Voss zunehmend in Schieflage. Reihenweise stornieren Reeder ihre bestellten Schiffe oder sie zögern die Ablieferung hinaus, so der damalige Werftchef Herbert Ali.
Mit der Krise 2008 ging ja dann auch der Ruf über die Küste, dass man sich auf Spezialschiffbau konzentrieren möge. Das ist wohl richtig, nur es wird nicht für alle Kapazitäten, die noch bis 2008 eben Handelsschiffe gebaut haben, Platz sein in diesen Marktnischen, weil so viel Volumen im Markt gibt es dort eben nicht. Und es sind eben nur noch wenige Produkte, die man heute als Spezialschiff bezeichnen könnte.
Blum und Voss hat sich schon vor der Krise wieder an Megajachten herangewagt, nachdem jahrelang kaum noch solche riesigen Privatschiffe gebaut worden waren. Nur spätestens mit der Megajacht Eclipse für den russischen Multimilliardär Roman Abramowitsch scheint sich die Werft verspekuliert zu haben. Die Verträge, heißt es, seien zu schlecht gewesen. Am Ende verliert die Werft Millionen mit dem Yachtbau, statt Geld zu verdienen. ThyssenKrupp beschließt, den Yachtbau einzustellen. Die Werft soll möglichst verkauft werden. Der arabische Schiffbaukonzern Abu Dhabi Mar kommt da gerade recht. Mit ihm wird 2009 ein Vertrag unterschrieben. Von einem Ende des Schiffbaus unter ThyssenKrupp will Hans-Christoph Atzbodin, Chef von ThyssenKrupp Marine Systems, damals dennoch nicht sprechen.
Das ist überhaupt kein Rückzug der ThyssenKrupp aus dem Schiffbau, sondern das ist gerade das Gegenteil, nämlich die Schaffung einer langfristig stabilen, strategisch tragfähigen Grundlage, der uns in Zukunft Beschäftigung sichert und auch ein profitables Geschäft sichert.
Die Hoffnung, der arabische Investor Abu Dhabi Mar verschafft der Werft einen Zugang zu den arabischen Staaten und nach Nordafrika. Dort würden nicht nur Megajachten, sondern auch Marineschiffe für den Küstenschutz benötigt. Nur die Beschäftigten sehen den Verkauf damals mit Sorge.
Man ist natürlich sauer, man ist enttäuscht, da geht irgendwie alles durcheinander.
Die Ungewissheit lässt uns alle nicht ruhen. Also man redet auf dem Flur, wo man sich trifft, was wird. Also es ist irgendwie ein bisschen ungewiss, weil man nicht weiß, was wird jetzt in Zukunft werden mit dieser ganzen Aufteilung.
Der Abschluss des Geschäfts zieht sich. Nach 2 zähen Jahren erklärt ThyssenKrupp das Scheitern des Verkaufs an Abu Dhabi Mar. Es dauert nur ein paar Wochen, bis mit einem neuen Übernahmeinteressenten verhandelt wird, dem Finanzinvestor Star Capital Partners. Der hat zwar keine Erfahrung mit Werften, setzt sich aber gegen den zweiten Interessenten, die Bremer Lürsenwerft, durch. Hans-Christoph Atzpodin.
Zunächst mal haben wir dieses Angebot ungefragt bekommen. Es ist uns sozusagen auf den Tisch geflattert. Wir haben es dann angesehen und festgestellt, es beinhaltet überhaupt nicht das, was Herr Lürsen damit in der Öffentlichkeit hier verbindet. Es ist nämlich ein Angebot auf eine sehr selektive Übernahme ausgewählter Teile von Blum und Voss. Ich nenne das mal Rosinenpickerei. Wir sind nicht bereit für Rundumschläge nach dem Motto, bei ThyssenKrupp Marine Systems ist Ausverkauf. Nein, hier ist nicht Ausverkauf.
Star Capital Partners, der britische Finanzinvestor, kommt zum Zug. Aber schon bei der Übernahme ist klar, dass sich das Unternehmen in kurzer Zeit wieder von der Werft trennen will, sie mit Gewinn verkaufen möchte. 20% Rendite erwartet Tony Mellon, Chef von Star Capital Partners.
Das ist ein Standard in unserem Geschäft, dass man 20% Kapitalrendite erwartet. Manchmal ist es etwas weniger, manchmal etwas mehr, aber man hofft auf einen Schnitt in der Größenordnung.
Tony Mellon nennt sogar einen Zeitpunkt, wann er sich wieder von der Werft trennen will.
Für den Schiffbau und den Reparaturbereich sind es 3 bis 5 Jahre. Für den Maschinenbau ist der Zeitplan noch kürzer. Aber das haben wir noch nicht genau festgelegt.
Chef von Blom & Voss wird der Niederländer Fred van Beers. Und er schrumpft die Belegschaft, damit Blom & Voss profitabler dasteht.
Von Manager bis Sekretärin im Prinzip nicht im Fertigungsbereich. Wir sind der Meinung, dass Fertigung muss man als Letzter angreifen.
Der Bremer Lürsen-Konzern bekommt 2012 parallel doch noch ein erstes Standbein in Hamburg. Lürsen kauft die Norderwerft, die nur ein paar hundert Meter von Blom & Voss entfernt liegt. Die Norderwerft war davor Teil der Sitas-Werftgruppe in Hamburg-Neuenfelde, die Insolvenz anmelden musste. Fast genau 5 Jahre nach der Übernahme von Blom & Voss, nämlich 2016, verkauft Star Capital Partners auch das verbliebene Werftgeschäft. Diesmal kommt Lürsen doch noch zum Zug und räumt erstmal gründlich auf Steinwerder. Im wahrsten Sinn des Wortes, so Klaus Borgschulte, der neue Chef der Werft.
Ja, es war wirklich ungeheuer viel. Wir haben in der Größenordnung von 4.000 Tonnen aus Schrott und aus Altanlagen tatsächlich im Laufe der letzten 12 Monate verschrottet, zum Teil verkauft.
Und auch unter Lürsen müssen Mitarbeiter gehen. 2017 etwa 300, später noch einmal weitere. 2021 organisiert sich die Lürsen-Gruppe neu. Blom & Voss soll sich auf den Neubau von Marineschiffen sowie auf den Umbau und die Wartung von Megajachten konzentrieren. Das Geschäft mit Handelsschiffen und auch mit Kreuzfahrern wird komplett aufgegeben. Der Marineschiffbau wird ausgegliedert und unter der neuen Dachmarke Naval Vessels Lürsen, kurz NVL, fortgesetzt, also unter der Marke, die jetzt zum Rüstungskonzern Rheinmetall wechseln soll. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Es ist der wohl größte Werftendeal in Deutschland in den vergangenen Jahren. Auf jeden Fall der größte im Marineschiffbau. Der Rheinmetall-Konzern aus Düsseldorf steigt ins Werftengeschäft ein, übernimmt von der Bremer Lürsen-Familie die Marinesparte NVL. Zu NVL gehören 2 bekannte und traditionsreiche Hamburger Werften, Blom & Voss und die Norderwerft. Es sind wichtige Unternehmen, sagt Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard.
Hier wird extrem gute Arbeit geleistet. Bei Blom & Voss zum Beispiel eine wirklich exzellente Endausrüstung. Hier gibt es eine Menge qualifizierter Arbeitsplätze und wirklich Hochtechnologie. Und insofern sind beide Standorte für Norddeutschland ausgesprochen bedeutsam.
Rund 300 Menschen arbeiten bei der Werft Blom & Voss im Marinebereich. Bei der Norderwerft gehört eine 2-stellige Zahl zur Stammbelegschaft. Je nach Bedarf werden aber auch schon mal mehrere 100 externe Mitarbeiter hinzugezogen.
Uns ist erstens wichtig, dass die Arbeitsplätze gesichert bleiben, denn beide Standorte sind wichtig für die maritime Industrie, weit über unsere Stadt hinaus. Und damit muss es eine Zukunftsperspektive geben,
sagt Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard. Christoph Ploss ist Hamburger CDU-Bundestagsabgeordneter und seit diesem Jahr maritimer Koordinator der Bundesregierung. Die Übernahme von NVL durch Rheinmetall ist für ihn zwar in erster Linie ein privatwirtschaftliches Geschäft, er lässt aber durchaus durchblicken, dass die Bundesregierung den Deal wohlwollend sieht.
Wir haben ein sehr großes Interesse an einem starken Werftenstandort Deutschland und dass gerade auch der Marinestandort Deutschland noch stärker wird. Dafür wollen wir auch politisch die Rahmenbedingungen setzen. Unter anderem dadurch, dass mehr Investitionen hier in Deutschland stattfinden und auch indem wir eine europäische maritime Industriestrategie auf den Weg bringen, die dazu führen soll, dass noch mehr Investitionen hier auch in die Marinestandorte vorgenommen werden.
Die deutschen Werften haben global gesehen zwar nur noch einen kleineren Anteil am Schiffbau, bei Handelsschiffen geben China und andere asiatische Länder inzwischen den Ton an. Dennoch haben für den maritimen Koordinator Ploss auch die deutschen Werften ihre Berechtigung.
Es gibt kaum Werften in der Welt, die so spezialisiert arbeiten können, die ein solches Know-how verfügen und die auch über so starke Lieferketten und Wertschöpfungsketten in ihrer Umgebung verfügen, wie die deutschen Werften. Und das zahlt sich gerade im Marineschiffbau aus. Und deswegen sehe ich da auch eine große Chance, dass der Marineschiffbau in Deutschland in Zukunft noch stärker wird.
In Hamburg ist die CDU in der Opposition. Für Antonia Goldner, die hafenpolitische Sprecherin der CDU-Bürgerschaftsfraktion, zeigt der Einstieg von Rheinmetall, dass der Hafen noch wichtiger wird für die Verteidigungsindustrie. Dadurch gäbe es zusätzliche Chancen für Wertschöpfung und Arbeitsplätze, so Goldner. Allerdings seien auch die Stadt und der Senat mehr denn je gefordert, einen Beitrag zu leisten. Stichwort Schutz von Infrastruktur.
Wir haben jetzt schon das Problem, dass uns Player aus dem Hamburger Hafen melden, dass regelmäßig Drohnenüberflüge stattfinden und Barkassen beispielsweise auch sehr dicht an die Schiffe heranfahren, die dort gebaut werden. Und insofern muss gegen Spionage unbedingt etwas getan werden. Der Senat muss ein Sicherheitskonzept entwickeln und muss uns sagen, wie er diesen neuen Player, diesen wichtigen Player im Hamburger Hafen so weit unterstützt, dass dort sichere maritime Dinge für die Rüstungswirtschaft gebaut werden können.
Kritisch sieht die Partei Die Linke den Einstieg des Rüstungskonzerns Rheinmetall bei den Werften Blum und Voss und Norderwerft. Marineschiffe werden schon seit mehr als 100 Jahren im Herzen Hamburgs gebaut und repariert. Allein bei Blum und Voss liegen derzeit mehrere fast fertige Korvetten vom Typ K-130, die ausgerüstet werden. Und auf der Norderwerft sind regelmäßig Marineeinheiten, um gründlich überholt zu werden. In den vergangenen Jahren wurden beide Traditionsunternehmen vom Lürssen-Konzern aus Bremen betrieben. In Zukunft werden sie voraussichtlich zum deutschen Rüstungsunternehmen Nummer 1 gehören, zu Rheinmetall. Was ändert sich dadurch für Hamburg, für den Hamburger Hafen, für die Stadtgesellschaft? Das habe ich David Stob gefragt. Er ist Co-Fraktionschef der linken Fraktion in der hamburgischen Bürgerschaft.
Ja, wir sehen ja, dass gerade Rheinmetall quasi auf Shoppingtour ist im Moment bundesweit. Und das können sie, weil sie extreme Übergewinne machen. Die Margen in der Rüstung sind extrem hoch. Und die große Gefahr ist natürlich, dass in zivilen Bereichen dann ein Abbau stattfindet und Ressourcen umgeleitet werden in militärische Bereiche. Und das ist auch aus einer wirtschaftlichen Perspektive wenig zukunftsträchtig.
Sie haben die großen Gewinne angesprochen. Natürlich, klar, das sind auch Gewinne, die gemacht werden, weil die Sicherheitslage so ist, wie sie jetzt ist. Da höre ich so ein bisschen zwischen den Zeilen Kritik raus, auch, oder? Dass so viel Geld auch in Rüstung ausgegeben reingesteckt wird?
Also wir haben natürlich eine Kritik an den grenzenlosen Rüstungsbeschlüssen, die gefasst wurden. Wir halten das für einen falschen Weg und es ist auch ohne jedes Maß, weil ja nie beziffert wird, in welchem Maße man das jetzt eigentlich bräuchte, sondern es wird immer nur gesagt, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr. Daneben stellt sich aber auch die Frage, inwiefern diese Übergewinne, die dort erzielt werden in der Rüstungsbranche, nicht mit einer entsprechenden Steuer belegt werden können.
Das heißt, Sie denken in die Richtung, man müsste eine Sondersteuer für Gewinne bei Rüstungskonzernen einführen, die aufgrund dieser angespannten Sicherheitslage da ist?
Das finden wir absolut. Das würde schon mal die staatlichen Einnahmen verbessern. Prinzipiell würde ich sogar weitergehen und sagen, eine Rüstungsproduktion muss in staatlicher Hand liegen. Denn es findet ja auch gar kein normales Marktgeschehen statt im Rüstungsbereich. Anders als das viele darstellen, ist es nämlich so, dass wir wenige Rüstungskonzerne haben, die von staatlichen Aufträgen abhängig sind, die auch mit Lobbying dafür sorgen, dass diese staatlichen Aufträge wieder reinkommen. Und das ist kein klassisches Marktgeschehen, das sich da abspielt. Darum wäre es besser, das in der staatlichen Hand und unter demokratischer Kontrolle zu haben.
Wenn wir uns mal das Gelände Blum und Voss anschauen, es ist bislang ja so eine gemischte Produktion, nenne ich es mal. Es sind natürlich auch schon Marineschiffe, die dort gebaut werden, zusammengebaut werden, ausgerüstet werden, aber es ist auch durchaus noch ein ziviler Teil. Die Mitarbeiter sind auch gemischt in Zukunft. Was ist Ihre Prognose? Wird sich das verschieben, dieses Gewicht?
Das ist die große Gefahr, dass dort schlimmstenfalls dann sich immer mehr Richtung Militärproduktion verschiebt. Und das ist auch wirtschaftlich für die Zukunft deshalb schlecht, auch für die Beschäftigten, weil sollte es dann mal nicht mehr Aufrüstungsbeschlüsse geben, weil die Weltlage sich entspannt hat, dann steht man vor der Situation, dass man zivile Märkte aufgegeben hat und dass man Arbeitsplätze wird abbauen müssen. Darum ist das aus unserer Sicht, auch aus einer wirtschaftlichen Perspektive und aus Perspektive der Beschäftigten, eine Fehlentwicklung.
Die Stadt Hamburg ist ja zwar Eigentümer dieses Geländes von Blum und Voss. Die Werft hat das ja nur gepachtet, langfristig gepachtet. Aber es ist ja durchaus auch ein Filetgrundstück. Die Stadt hat aber wenig Möglichkeiten mitzusprechen dabei. Oder wie sehen Sie die Rolle der Stadt hier insgesamt?
Naja, auch das ist natürlich was, was man sich anschauen muss. Und da ist es insgesamt so, dass wir sagen, die Stadt sollte Gestaltungsspielräume mehr nutzen, ganz allgemein gesprochen für den Hafen, auch mehr eine eigene Politik dort entwickeln. Stattdessen ist das, was wir sehen, dass sehr vieles abgegeben wird an Konzerne, zuletzt ja an MSC Gestaltungsspielräume abgegeben wurden. Und das ist für uns auch ein Mangel an eigener Gestaltungsfähigkeit des Senats.
Sagt David Stob, er ist Co-Fraktionschef der Linken in der hamburgischen Bürgerschaft.
Rheinmetall steigt in den Schiffbau ein, wird also einer der großen Player beim Bau von Marineschiffen. Die neuen Standorte sind in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Schleswig-Holstein geht leer aus. Dort ist TKMS der Platzhirsch in Sachen Marineschiffbau. Was bedeutet diese neue Situation für den Werftenstandort Schleswig-Holstein? Das will ich wissen vom schleswig-holsteinischen Wirtschaftsminister Klaus-Ruhe Madsen, mit dem ich in dieser Woche auf der Messe Husum Wind verabredet war.
Na, erst einmal muss das natürlich alles zugestimmt werden. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das so gelingt, dann hat es nicht einen direkten Einfluss. Aber was ich glaube, was wir hier sehen, ist eine Stärkung insgesamt der Werftenlandschaft in Deutschland. Und das, glaube ich, ist sehr gut, wenn wir auf internationale Wettbewerb schauen. Wenn man auch davon ausgehen kann, dass Werftenstandorten auch ein Stück weit miteinander Technologien lernt, damit natürlich auch viele Fachkräfte da sind. Also ich finde, das ist eigentlich ein sehr gutes Signal, dass die deutschen Werftenlandschaft gerade der militärischen dann auch gestärkt wird.
Das heißt, Sie gehen davon aus, dass es sowas wie eine nationale Werftenstrategie auch weiterhin geben wird, dass die Werften wie jetzt schon im militärischen Schiffbau zusammenarbeiten werden, was ja dann auch ThyssenKrupp Marine Systems zugutekommen würde.
Ja, ich will natürlich nicht darauf spekulieren, wer mit wem wie zusammenarbeitet. Aber was ich glaube, ist, dass wir wirklich in Zeiten leben, wo wir eine ganz starke deutsche Werftenindustrie brauchen. Natürlich damit auch verbundene starke Wehrindustrie. Und zusammenarbeiten war schon immer gut. Voneinander und miteinander lernen. Und ich gehe auch davon aus, dass es diese Kooperationen weiterhin geben wird. Die haben unterschiedliche Expertisen, die gilt es auszunutzen. Und für mich persönlich als Däne gilt es auch, die Dänen davon zu überzeugen, dass sie dann auch diese deutsche Werftenindustrie mitnutzen.
Rheinmetall hat schon zwei Standorte in Schleswig-Holstein, die allerdings nichts mit Schiffbau zu tun haben. Werden die möglicherweise auch davon profitieren, dass jetzt Rheinmetall unter die Schiffbauer geht?
Insgesamt, glaube ich, profitieren sie, weil sie zum immer größeren Worldwide-Akteur werden, dass sie ernst genommen werden auf dem internationalen Parkett. Das ist, glaube ich, ein ganz starkes Signal. Sie sind ja ohnehin schon riesig, aber das ist natürlich nochmal, ich sag mal, den Bauchladen aufzubauen, dass es möglichst vieles an Angeboten gibt. Deswegen, das halte ich durchaus für strategisch der richtige Weg.
Wenn man Rheinmetall als Global Player, als Big Player anschaut, hat das dann auch was damit zu tun, dass möglicherweise die Wahrnehmung des Schiffbaus in der Bundesrepublik Deutschland eine andere wird, als sie im Moment ist? Das ist ja so lange ein bisschen vernachlässigt worden.
Ja, aber ich habe schon den Eindruck, dass in den letzten Jahren auch der Blick auf die Werften und maritime Industrie deutlich gestärkt worden ist. Es ist immer mehr auch die Interesse insgesamt in Richtung Maritimes, sei es Tiefseeforschung, sei es Schiffsbau, also in ganz vielen Bereichen der Energie draußen auf den Meeren, Offshore-Technologien, nimmt natürlich Werftenbau mit an Bord. Wir brauchen Service-Schiffe, wir brauchen Plattformen, aber zu guter Letzt wird auch immer mehr bewegt auf den Meeren, also nicht nur militärisch. Ich glaube, es gibt ein besseres, ein gutes Image. Menschen wollen auch dort arbeiten. Also das sind sehr gute Industriearbeitsplätze. Also etwas, was Deutschland gut gebrauchen kann. Auch diesen Know-how.
Der schleswig-holsteinische Wirtschaftsminister Klaus-Ruhe Madsen zum Werftendeal.
Der Düsseldorfer Rheinmetall-Konzern kauft die Marinesparte der Bremer Lürsengruppe und wird damit zu einem relevanten Unternehmen für Militärschiffe in Deutschland. Daniel Friedrich ist Bezirksleiter der Gewerkschaft IG Metall Küste und damit auch zuständig für die norddeutschen Werften insgesamt. Herr Friedrich, die Arbeitnehmer waren ja in die Verhandlungen nicht eingebunden. Was ging Ihnen am Montagmorgen durch den Kopf, als Sie die Nachricht erreichte, dass es eine Neuordnung an der deutschen Küste bei den Werften gibt?
Naja, es gibt Klarheit und das ist, glaube ich, entscheidend, dass man es will, dass der Weg jetzt klar ist. Was aber noch ein wenig sofort die Fragen waren, war, was heißt das für die Beschäftigten, was heißt das für den Prozess? Wir wollen Standorte abgesichert haben, wir wollen Beschäftigung abgesichert haben. Wir wissen, dass Rheinmetall eben auch nicht immer ein Freund von Tarifverträgen ist und das wollen wir abgesichert haben. Das war der erste Gedanke, wie sichern wir die Kolleginnen und Kollegen diesen Prozess ab?
Vier größere Standorte hat NVL in Norddeutschland, zwei in Hamburg, zwei außerhalb von Hamburg, in Wilhelmshaven und in Wolgast. Wie sind diese einzelnen Standorte aufgestellt und welche Rolle spielt Hamburg bei diesem ganzen Konstrukt NVL, das in Zukunft zu Rheinmetall gehören soll?
Naja, wir haben ja auch noch die Zentrale in Bremen, das vergessen wir ja ganz oft. Die gehört ja auch in dieses Konstrukt. Und wir haben hier Blum und Voss und die Norderwerft. Es sind beide wichtige Standorte für die Gruppe. Wir sehen das ja auch immer, wenn dann die Übergaben sind, hier Fregatten, Korvetten oder ähnliches. Und das ist ein starker Standort und der wird auch in dem neuen Konstrukt eine starke Rolle spielen müssen. Wir machen uns jetzt kurzfristig gar keine Sorgen um Arbeitsplätze und es wird ja eher Personal gesucht, wie überall im militärischen Bereich. Was für uns aber klar sein muss, es muss gute Arbeitsplätze geben, gut bezahlte Arbeitsplätze geben. Und da ist man eben Teil eines Rüstungskonzerns und Konzerne ticken anders als ein Familienunternehmen. Die Familie Lürssen hatte natürlich immer neben wirtschaftlichen Druck und Entscheidungen, die sie treffen wollen, schon auch immer einen Punkt, was heißt das für die Region, was heißt das für die Menschen. Zumindest habe ich das immer so wahrgenommen. In Konzernen sieht das mal anders aus. Ich meine, wir haben in Hamburg ja auch noch ein großes Luftfahrtindustrieunternehmen, wo wir ein Auftragsbuch von 8 Jahren haben mit Milliarden im Auftragsbuch. Und trotzdem haben wir immer wieder Diskussionen um Arbeitsplätze, um Entwicklungen. Und das ist bei Konzernen eben anders und dafür müssen wir uns aufstellen. Aber zurzeit machen wir uns keine Sorgen. Wir müssen nur gucken, dass wir auch in Zukunft gut aufgestellt sind.
Auch bei NVL hören wir immer wieder, sind die Auftragsbücher eigentlich gut gefüllt. 7 Milliarden Euro Auftragsbestand ist so ein bisschen die Rede, wie gemacht wird. Aber Rüstungsaufträge, gerade wenn sie aus Deutschland kommen, sind ja immer wieder auch mit Problemen behaftet. Es ist nicht ganz einfach, es ist kein normales Geschäft. Was unterscheidet sich in diesem Bereich, letztendlich, wenn man sich anschaut, wie der Auftragsbestand bei Airbus ist, wo es, ich sag mal, die Privatwirtschaft ist, die er bestellt?
Na ja, gut, wir haben die Situation, dass neben der Auftragsvergabung, der Planung davor und der Abgabe einfach ein großer Zeitraum ist. Und da ändern sich ja Sachen. Wenn Sie vor 3 Jahren etwas bestellt haben und die technologische Entwicklung in einer Waffe zum Beispiel ist viel stärker, dann gibt es natürlich den Auftraggeber, der sagt, naja, jetzt hätten wir schon gerne das Neue da eingebaut. So, und damit hat man sofort Fragen. Es ist immer wie zu Hause. Ein Haus neu aufzubauen ist einfacher als ein Haus, was steht, einfach anzufangen, na, jetzt hätte ich gerne den 3. Stock ganz anders. Das kostet mehr Geld, das kostet Zeit. Das ist eins der Probleme, diese ständigen Veränderungen auf beiden Seiten. Und natürlich, wie immer, wenn man Einzelstücke macht, dann hat man Anfangsprobleme. Richtig gut läuft es ja, wenn man öfters dasselbe baut. Das ist aber im Marinebereich nicht so durchgehend. Und von daher gibt es immer diese Rückschläge. Aber eins muss man natürlich auch sagen, dieses Zusammenspiel zwischen der Werft und der Bundeswehr und dem Auftraggeber öffentliche Hand, das muss viel stärker Hand in Hand gehen. Da muss man viel mehr Klarheit haben. Und wir wissen ja auch, dass wir in Deutschland oft sozusagen die Goldkante gerne noch dabei hätten. Manchmal ist mehr Standardisierung wichtiger, weil dann wird es auch verlässlicher. Und dann erst später mit Optionen oben aufzudecken. Das ist ja auch ein Thema, wie man jetzt generell die Beschaffung neu aufstellen will.
Lassen Sie uns den Blick noch mal ein bisschen weiten über die, ich sag mal, die reine Werftensparte hinaus. Rheinmetall war da bislang nicht aktiv, ist aber ansonsten ein Unternehmen, was sehr breit aufgestellt ist im Rüstungsbereich. Manche sagen auch, es ist Vollsortimenter. Und Herr Pappberger, der Rheinmetall-Chef, sagt ja, wir wollen im Weltall, zu Lande, in der Luft und im Wasser, auf dem Wasser letztendlich überall aktiv sein. Macht man sich in Deutschland dann nicht auch ein Stück weit perspektivisch abhängig davon, wenn es nur noch einen gibt, den man, oder einen großen gibt, auf den man quasi angewiesen ist?
Ja, wir sehen das ja in anderen europäischen Ländern, dass bei den großen Rüstungsplayern der Staat auch immer mit drin ist, damit genau das nicht passiert, diese Abhängigkeit vielleicht technologisch da ist, auch von den Fähigkeiten, die ein Unternehmen hat, der Staat aber auch zum Beispiel Beteiligungsrechte hat, reingucken kann, dass eben nicht auf Kosten und Lasten des Steuerzahlers dann immer mehr oder mehr nachgefordert wird. Und deswegen glauben wir schon, dass in so einem neuen Konstrukt und nach unserer Auffassung müssten wir ja in Deutschland einen nationalen Champion haben, weil wir brauchen schon auch eine gewisse Größe, gerade auch wenn wir europäisch denken wollen. Und da muss der Staat dann dabei sein. Und von daher wird ja die große Frage sein, wenn Rheinmetall jetzt Lürssen übernommen hat und das abgeschlossen ist, davon gehen wir ja aus, dass das so kommt, gibt es einen weiteren Schritt, weil wir haben bisher immer davon geredet, dass eigentlich ThyssenKrupp Marine System, der große andere Player, und Lürssen irgendwie mal gemeinsam einen europäischen Verbund anführen sollen. Das geht eben nur, wenn man einen nationalen Champion hat. Und industriepolitisch würde das weiterhin viel Sinn machen, gerade jetzt in einer Situation, wo alle gefordert sind, alle gebraucht werden, diese großen Aufträge eben auch abzubilden. Nicht nur die beiden Werftengruppen, sondern auch alle anderen Werften können da mitarbeiten, tun sie heute zum Beispiel auch schon.
Rheinmetall, Sie haben es angedeutet, als Unternehmen für Sie auch manchmal ein durchaus schwieriger Partner, weil Stichwort Tariftreue nicht alles unbedingt immer so läuft. Wie meinen Sie, können Sie da Druck machen, wenn das Unternehmen noch weiter wächst?
Ja gut, erstens sind wir gut aufgestellt auf den Werften. Das ist eine der Kampfgruppen der IG Metall. Da gibt es selbstbewusste Schiffbauerinnen und Schiffbauer. Und die sagen natürlich, unser Tarifvertrag, der steht uns zu. Aber es gibt eben auch Standorte, wo die Tarifverträge nicht eins zu eins die gleichen sind wie in der Metall-Elektroindustrie, weil die sind damals aus einer Insolvenz übernommen worden. Da gibt es noch Nachwirkungen. Das, finde ich, ist bei einem Konzern wie Rheinmetall, der im Moment eben rosig verdient und den Aktienkurs sozusagen verzwanzigfacht hat, wo man sagt, das ist nicht mehr akzeptabel. Und für uns ist ganz klar, gute Tarifverträge gehören dazu. Ich halte es auch für einen Skandal, dass die Bundesregierung bei dem Thema Tariftreue den ganzen Rüstungsbereich rausnimmt. Kann doch nicht sein. Wir bezahlen mit unseren Steuergeldern diese Aufträge und auf der anderen Seite halten die sich dann noch nicht mal zwingend an Tarifverträge. Das muss nachgebessert werden. Das haben wir auch in Berlin schon hinterlassen, weil klar ist, wenn man gute Arbeit will, dann muss sie auch gut bezahlt werden.
Die Rüstungskonzerne, gerade auch Rheinmetall, da sind nicht nur die Börsenkurse massiv nach oben gegangen, sondern auch die Gewinne in den letzten Jahren. Das ist letztendlich ja Geld, was verdient wird durch unsere Steuern. Der Staat, auf der einen Seite investiert er natürlich viel in die Rüstung, in diese Ausgabenbereiche. Profitiert der Staat auch genügend auf der Einnahmenseite davon?
Nein, die Gesellschaft braucht da viel mehr. Man muss das mal ganz hart sagen. Alle Rüstungsunternehmen, die wir haben in Deutschland, in Europa und in der Welt, sind Krisengewinner. Da ist ja ganz hart keine unternehmerische Leistung, dass die jetzt vor 2 Jahren ein ganz neues Produkt auf den Markt geworfen haben und deswegen deren Anteile explodieren. Nein, wir haben einen Krieg, wir haben Krisenherde. Die Rüstung muss stattfinden. Ich will das gar nicht in Frage stellen. Aber wer da so profitiert von, das kann ja nicht nur sozusagen der Aktionär sein und die Konzerne, sondern dann brauchen wir sowas wie eine Übergewinnsteuer, zu schauen, was hat man in den letzten Jahren im Durchschnitt verdient. 20% Steigerung ist okay, aber alles, was darüber hinausgeht, davon müsste die Hälfte wieder an den Steuerzahler zurückgegeben werden.
Wenn Sie so eine Forderung aufstellen, wie kommt das in Berlin an?
Also ich kriege zumindest sehr viel Unterstützung in den Belegschaften und von den Kolleginnen und Kollegen und in der Gesellschaft, weil, wie gesagt, wenn diese Stimmung, dass die Gewinne privatisiert werden und die Krisen, die zahlen wir dann alle. Das kann nicht unser Konzept für die Zukunft sein. Wir reden über Einsparungen im Sozialstaat, Streichung beim Bürgergeld, weniger Rente, etc. Und gleichzeitig verdienen sich Rüstungsunternehmen und Aktionäre dumm und dämlich. Das ist etwas, was wir nicht akzeptieren können. Und ich finde, da muss man was zurückgeben. Diese Diskussion müssen wir jetzt führen. Da geht es noch nicht mehr um den genauen Betrag, sondern es geht um Gerechtigkeit. Und die Menschen sollen sehen, es ist gerecht. Und wer hier von Krisen, die dramatisch sind, wir reden über Menschen, die ihre Verwandten verlieren, Zerstörung von Umwelt, von Länderstrichen, wer davon profitiert, der sollte doch auch an die Gesellschaft mehr zurückgehen.
Sagt Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste im Hamburger Hafenkonzert. Vielen Dank.
Wenn Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall auf Einkaufstour geht, dann hat das neben dem wirtschaftlichen auch einen politischen, einen sicherheitspolitischen Aspekt. Der Düsseldorfer Konzern kauft sich Schiffbauexpertise und wird so zum Vollsortimenter im Rüstungsbereich. Was bedeutet dies für die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands? Das wollte ich wissen von Nico Lange. Er ist Politikstratege bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Ihn habe ich in dieser Woche in Berlin zum Gespräch getroffen und ich wollte zunächst von ihm wissen, was der Werftenkauf von Rheinmetall für die deutsche Rüstungsindustrie insgesamt bedeutet.
Ja, Rheinmetall ist erfolgreich. Es gibt sehr viele internationale Investoren in Rheinmetall. Wir werden große, industriell starke Player brauchen in Deutschland und in Europa. Und die industrielle Basis zu vergrößern, nachdem wir das viele Jahre nicht gemacht haben und darauf angewiesen waren, dass die USA vor allen Dingen uns Dinge liefern, ist eine gute Sache. Was das jetzt im konkreten Fall von Rheinmetall heißt, für Aufträge, für maritime Rüstung, das ist, glaube ich, jetzt noch zu früh, um das zu beurteilen. Aber Rheinmetall erweitert sich beständig und geht auch in andere Bereiche.
Dass das gerade jetzt passiert, kurz vor dem Börsengang von TKMS, von ThyssenKrupp Marine Systems, ist das Zufall? Ist das ein Zeichen, dass man da auch Stärke präsentieren will, Stärke zeigen will seitens von Rheinmetall? Oder ist es wirklich Zufall?
Es ist Teil einer größeren Dynamik. Also Rheinmetall ist immer besonders laut. Das hat auch mit den handelnden Personen zu tun. Es gibt aber auch viele andere Entwicklungen, die gleichzeitig stattfinden. Deutschland ist gerade ein Land mit einer so sehr hohen Dynamik in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Deutschland ist auch ein Land, wo Unternehmen, die bisher keine Rüstung gemacht haben, überlegen, dort hineinzugehen. Auch ein Land mit guten technologischen Unternehmen, mit Startups, mit Scale-ups. Also das ist ein Teil einer Gesamtdynamik und Deutschland ist bei weitem nicht nur Rheinmetall, aber auch Rheinmetall.
Diese Dynamik, die Sie ansprechen, wenn Rheinmetall in Zukunft auch Schiffe bauen kann, militärische Schiffe, heißt das ja nicht, dass automatisch die deutschen Aufträge kommen. Schiebt das so ein bisschen die deutsche Seite an, das Verteidigungsministerium, das dann möglicherweise schneller ist, weil es ja schneller sein muss?
Es gibt etablierte Beziehungen zwischen dem Verteidigungsministerium und Rheinmetall. Die gab es aber zwischen dem Verteidigungsministerium und Lösen auch. Wofür es Vorteile bringen könnte, ist bei einer Vergrößerung eines Unternehmens wie Rheinmetall, dass man höhere Stückzahlen schneller produzieren kann. Das brauchen wir ja. Wir brauchen die Einsatzbereitschaft schnell. Da gibt es Synergien. Und es geht nicht nur um die Frage, kauft man ein Schiffbauunternehmen oder eine Werft. Es geht um qualifizierte Mitarbeiter. Es geht um technologisches Know-how, um Patente, um viele andere Dinge. Und wenn die dabei helfen, dass wir schneller und in größeren Mengen das bekommen, das wir brauchen, dann ist das für die Sicherheit in der Bundesrepublik eine gute Nachricht. Und als Deutscher ist es mir auch lieber, deutsche Unternehmen können das und wir müssen die Dinge nicht alle nur woanders kaufen.
Es ist immer wieder über die nationale Werftenstrategie gesprochen worden. Die Werften haben schon zusammengearbeitet, Lösen, TKMS. Was der eine nicht kann, konnte der andere. Bleibt das bei Rheinmetall so oder mit Rheinmetall so oder werden die ihr Ding machen?
Ich glaube, was sich verändert hat, ist die ganze Diskussionslage zum Thema Sicherheits- und Verteidigungswirtschaft. Das ist als Wirtschaftsfaktor anerkannt. Wenn das Geld jetzt auch noch für die Rüstungsaufträge ans technologische vordere Ende kommt, dann gibt es auch Möglichkeiten, dass das auch zu Wirtschaftswachstum führt. Und man muss sich nicht mehr verstecken. Also früher wäre so eine Nachricht irgendwie heimlich, still und leise irgendwo versucht worden zu verstecken. Jetzt ist Rheinmetall Sponsor eines bekannten Fußballvereins und das Ganze passiert öffentlich. Und ich finde, das ist eine gute Entwicklung, dass wir da ganz offen und auch in gewissem Maße freundlich damit umgehen und nicht irgendwie so verschämt und heimlich. Aber das hält jetzt sozusagen, beantwortet noch nicht die Frage, wie machen wir das jetzt richtig und wie kriegen wir die richtige Geschwindigkeit dahin. Und es gibt neben Rheinmetall eben auch sehr viele Startups, Scale-ups. Und die großen Unternehmen sind wichtig, aber ich glaube, die kleinen, die technologischen Innovationen, die sind auch extrem wichtig gerade.
Hier auf dem Abend des Verbands Deutscher Reeder auf der Blue Night in Berlin ist davon gesprochen worden, von der Schnittstelle zwischen maritimer Wirtschaft und Sicherheitspolitik und davon, wo wir in diesem Bereich in 5 Jahren stehen werden. Wo werden wir denn in 5 Jahren stehen mit unserer maritimen Wirtschaft im Zusammenhang mit der Sicherheitspolitik?
Das haben wir in der Hand. Es besteht die Gefahr, dass es unsicherer und ärmer wird für uns. Die Gemütlichkeit ist jedenfalls weg, dass wir uns darauf verlassen können, dass es Regeln gibt auf der Welt und innerhalb dieser Regeln sind wir erfolgreich. Das können wir gut als Deutschland, das ist unser Geschäftsmodell. Wir müssen jetzt selbst für diese Regeln sorgen, wir müssen die durchsetzen, wir müssen auch Macht projizieren können. Und das ist, glaube ich, neu, dass militärische und politische Macht und Handel zusammengedacht werden müssen.
Haben Sie das Gefühl, die Politik hat das schon begriffen?
Die freundliche Formulierung ist, nicht in der notwendigen Geschwindigkeit.
Nico Lange, Politikwissenschaftler und Stratege bei der Münchner Sicherheitskonferenz zu den Schiffbauaktivitäten von Rheinmetall. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3.
Das war das Hamburger Hafenkonzert, heute aktuell zum Verkauf der Militärsparte von Lürssen an den Rüstungskonzern Rheinmetall.
In der kommenden Woche sind wir dann tatsächlich bei den für heute geplanten Seenotrettern.
Wir schauen zurück auf 10 Jahre Seenotrettung im Mittelmeer. Seit 2015 leisten zivile Organisationen wie SOS Humanity, Sea-Watch und CI im zentralen Mittelmeer Seenotrettung. Bis April 2025 haben Schiffe dieser Organisationen mehr als 175.000 Menschen gerettet. Wir sprechen mit den Rettern von damals und heute. Was treibt sie an? Was haben sie erlebt in den vergangenen 10 Jahren?
Das alles im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche.
Für heute war's das. Tschüss und Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Das wünschen Dietrich Lehmann
und Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.